Ich habe heute eine Perle aus dem Internet mitgebracht. Ich lese mal kurz vor. Jesus würde weinen. Der Inhalt Ihres Berichts über diese Veranstaltung erinnert mich mehr an einen Jahrmarktstrubel, denn an eine Leidensgeschichte. Der Initiator Chris Merkel, das bin übrigens ich, hat die Bibel, wenn überhaupt, anscheinend nur sehr oberflächlich gelesen und dabei die Passionsgeschichte ganz offensichtlich total missverstanden. Das bezieht sich auf ein Musical, wo wir mit Popsongs die Passionsgeschichte dargestellt haben. Und wir, das sind
Stefan Reinke, Kantor für Popularmusik in Itzehoe.
Und Chris Merkel. Und ich finde, darüber sollten wir reden. Glaubensfrage.
Darüber sollten wir reden. Insbesondere, warum Leute aus dem Bericht über eine Veranstaltung auf das Bibelverständnis einzelner Protagonistinnen zurückschließen wollen. Das ist ja schon mal interessant genug, aber wollen wir uns nicht exegetisch mit diesem Brief befassen, sondern wir sprechen mal über unser Projekt vielleicht.
Ja, genau. Und eigentlich überhaupt, wie kann man so wahnsinnig sein, sowas nochmal zu machen? Und was machen wir da überhaupt? Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns hier getroffen haben, in Itzehoe, im Popularmusikalischen Zentrum hier. Magst du was dazu sagen?
Ja, Zentrum für Popularmusik nennen wir es. Das sind die Probenräume, die ich hier in meiner Arbeit, für meine Arbeit nutzen kann. In der St. Michaeliskirche in Itzehoe im oberen Stockwerk habe ich einen Chorprobenraum und habe ich mein Büro. Und in diesem Büro sitzen wir jetzt zu Füßen des Buntglasfensters, in dem der Michaelsengel auf uns hinabschaut. Also ein guter Ort, um über biblische Themen zu sprechen.
Voll, richtig gut und mega gut ausgestattet. Und irgendwie, ich weiß nicht, also für die, die das jetzt dann da draußen hören und die sich immer denken, oh, Kirchenmusiker, die machen ja sowieso nur Orgelmusik. Nein, ist es nicht. Und genau das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund für dieses Passionsprojekt. Also zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir?
Grundsätzlich schon. Also ich finde natürlich Orgelmusik auch gut. Ich habe klassische Kirchenmusik studiert, habe da gar nichts gegen, dass es das gibt natürlich und dass es das viel gibt. Und wir haben ja auch bei uns in der Kirche eine Orgel, die auch benutzt wird. Aber natürlich gibt es mehrere musikalische Facetten. Und gerade die Stärke der Passionsgeschichte ist ja eine, die uns als Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation etwas sagen kann. Und da kann dann moderne Popmusik sicherlich ein ganz guter Türöffner und Verstehensöffner für diese Art von Texten sein.
Ja, das glaube ich auch. Also ich wollte natürlich die Orgel nicht in Abrede stellen, aber das ist das, was mir oft begegnet. Ah, du bist ja Kirchenmusiker, dann spielst du Orgel. Das ist so die Standardaussage. Und wenn man dann mal so ins Gespräch kommt und erklärt, ah, Kirchenmusik ist eben nicht nur Orgel, sondern es gibt ganz viel. Und wir sind übrigens auch nicht immer nur in der Kirche, sondern wir dürfen da manchmal auch raus. Und in unserem Fall
sind wir eingeschlossen. Ja,
in unserem Fall sind wir dann sogar manchmal in Theatern unterwegs, zum Beispiel hier in Itzehoe in einem superschönen Stadttheater. Und da machen wir dann ein Musical. Kann man, ist das? Du bist da.
Ich glaube, es ist Musical, Oratorium vielleicht auch, szenisches Oratorium, wie auch immer. Die Gattungsfrage ist vielleicht etwas unklar. Aber wir können vielleicht über die Grundidee ist im Grunde, wir erzählen die biblische Geschichte der Passion, ein bisschen zusammengelegt aus den verschiedenen Evangelien, so dass es uns eine dramaturgisch sinnvolle Einheit ergibt. Und zwischen die einzelnen Spielszenen packen wir Popsongs.
Genau, das ist einfach kurz zusammengefasst und das ist wirklich alles mit dabei, also ich sag mal so, alles, was vertretbar ist. 2024 hatten wir das schon mal gemacht und ich glaube, den Rammstein-Song haben wir rausgeschmissen.
Ne? Den haben wir rausgenommen aus Gründen, ja. Aus inhaltlichen Gründen oder Rezeptionsgründen dieser Band. Das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Aber musikalisch ist es offen, denke ich. Wir haben tatsächlich alles drin, auch was man vermeintlich, also wir müssen ja vielleicht dazu sagen, dass es im Wesentlichen von Chören eigentlich getragen oder von einem Chor getragen wird, also eigentlich dann schon, eigentlich sind es Chorarrangements mit Band und in diesem Fall auch Streicherbegleitung und partiellen Solopassagen dazu. Das heißt, es muss mit Chor funktionieren, aber man merkt daran, dass dann doch erstaunlich viel mit Chor funktionieren kann. Das finde ich erstmal immer auch ganz spannend, als Chorleiter vor allem.
Genau, und also ich muss vielleicht, Einstiegsfrage war ja dieser Artikel, den ich da nochmal rausgesucht habe. Das war witzigerweise auch hier in Itzehoe ein Feedback. Also fairerweise muss man dazu sagen.
Nicht das Einzige, haben, muss man fairerweise sagen. Genau. Es hat eine kleine Kontroverse nach sich gezogen in unserer Regionalzeitung, was eine spannende Sache ist. Auch das habe ich beim kirchmusikalischen Projekt bisher selten erlebt, dass es eine Leserbriefdiskussion sich anschließt an die Aufführung, offensichtlich berührt ist, die Gemüter.
Und also was ich diesem, der Text, der ging noch ein bisschen weiter, was ich dem aber schon auch entnommen habe, ist, dass ja speziell auch diese Popularmusik im kirchmusikalischen Kontext und auch in so einem Rahmen wie diesem Projekt auch irgendwie kontrovers diskutiert wird. Was ist denn eigentlich Kirchenmusik und kann ich überhaupt, gut, den Rammstein-Song haben wir rausgeschmissen, aber wir hatten auch einen von Kontra K dabei. Kann sowas überhaupt Kirchenmusik sein? Und ja, ich finde, das ist ja eine interessante Frage halt.
Es ist ja die Grundsatzfrage, was Kirchenmusik sein soll oder ob wir vielleicht auch eher von Musik in der Kirche sprechen. Es gibt ja mehrere Definitionsversuche auch über die Musikgeschichte hinweg. Fakt ist ja, muss man sagen, dass es immer wieder Diskussionen darüber gab, ob moderne Musikstile überhaupt in der Kirche angemessen sind, ob man sich mit denen befassen sollte, ob sie im Gottesdienst angemessen sind. Und das durchzieht tatsächlich ja die ganze Musikgeschichte, kann man sagen. Es gibt in der Barockzeit Diskussionen darüber, es gibt in der Klassik Diskussionen darüber, es gibt in der Romantik Diskussionen darüber. Also eigentlich zu jeder Epoche wahrscheinlich, auch in der Urchristenheit gibt es schon Debatten darüber, welche Musik angemessen ist. Das scheint eine Konstante zu sein, sich darüber Gedanken zu machen. Historisch kann man, glaube ich, rückschließen, weil es dann ja immer so passiert ist, dass diese moderne Musik genommen wurde, also zum Beispiel moderne Opernmusik in der Barockzeit, dass es offensichtlich angemessen ist. Also diese Debatte, die wir heute führen, wird in 100 Jahren, wird man sagen, das war wieder ein Beispiel für so eine Debatte, die in der Kirchenmusikerschaft offensichtlich immer wieder geführt wird. Oder vielleicht ist es gar nicht die Kirchenmusikerschaft, das sind ja vielleicht eher Menschen, die sich berufen fühlen, auch was dazu zu sagen, was natürlich auch jeder tun darf. Aber es spricht von einer gewissen historischen Desinformiertheit, diese Frage immer erneut aufzurufen, meiner Meinung nach.
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Also tatsächlich ist das, was ich mir auch dann in diesem Themenfeld wirklich oft denke, wobei wir ja mit unserem Projekt, wir sind ja noch nicht mal in der Kirche dann. Also zumindest jetzt aktuell nicht. Das letzte Mal.
Genau, auch Kirchenmusik muss ja gar nicht unbedingt in der Kirche stattfinden. Das ist ja sozusagen auch die nächste Debatte. Es gibt von Fanny Mendelssohn dieses schöne Zitat, als sie die Matthäus-Passion wieder aufgeführt haben im 19. Jahrhundert. Im Saal der Berliner Musikakademie, glaube ich, hieß es, dass er sagt, dadurch wird der Konzertraum zu einer Kirche. Also, dass die Bachsche Musik jedweden Raum zur Kirche irgendwie basteln kann. Und das ist ja die große Stärke von Musik generell, dass man sie irgendwie, die Räume prägt oder Verstehensräume prägt oder öffnet.
Also, wir haben nicht die typische Kirchenmusik. Zumindest nicht das, was aus dem evangelischen Gesangbuch kommt. Und wir befinden uns nicht in der Kirche und trotzdem ist es Kirchenmusik?
Ich würde sagen, ja, es gibt auch da wieder mal ein kleines Zitat. Hans-Heinrich Eggebrecht, Musikwissenschaftler, hat mal gesagt, geistliche Musik entsteht durch Akte der Bezugssetzung. Das klingt jetzt irgendwie klug, ist auch klug und bedeutet ja im Grunde, dass geistliche Musik nicht aus innermusikalischen Gründen heraus geistliche Musik ist, also aufgrund von bestimmten Akkordverbindungen oder Tönen, sondern durch den Kontext, in dem sie erscheint. Und wenn wir Popsongs in die Passionsgeschichte, die ja Bibel ist, hineinbauen, wird sie dadurch für mich zu geistlicher Musik, die man auch nicht unbedingt mögen muss. Man muss ja nicht nur, weil Musik geistlich ist, sie zwingend mögen. Also insofern ist es natürlich erlaubt, das auch nicht zu mögen. Aber diesem Ansatz, die Ernsthaftigkeit abzusprechen, geht mir persönlich etwas zu weit.
Ja, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen und vielleicht hört die Verfasserin des Leserbriefs auch zu. Ich habe leider nicht herausfinden können, wer das genau war, sonst wäre das ja wahrscheinlich auch in diesem Gespräch wirklich interessanter, nochmal diese Meinungen auszutauschen. Aber das war schon sehr, sehr kompromisslos zum Teil formuliert und ich sehe das auch so. Also Kirchenmusik. Ich wurde das letzte Mal gefragt von einer Pastorin, wie definiere ich Kirchenmusik und so. Und für mich ist es oft so, dass es einfach halt das Herz auch berühren muss. Also es ist ja für mich ist es eine Sprache. Und für mich ist Kirchenmusik nicht zwingend darüber definiert, wie oft das Wort Gott drin vorkommt. Sondern im Grunde genommen hast du es ja schon gesagt.
Das würde ich auch sagen. Noch ein Zitat, Beethoven, Missa Solemnis. Widmung oben drüber. Von Herzen möge sie zu Herzen gehen. Und Mr. Solemnis ist nun sehr eindeutig Kirchenmusik, gleichwohl auch eine, die den liturgischen Rahmen zu ihrer Zeit vollkommen gesprengt hat. Also weit über eine Stunde lang sollte die in Gottesdienst eingebaut werden, wo sie eigentlich 20 Minuten oder 30 Minuten Zeit hatte. Also schon da stellt sich die Frage.
Ja, grundsätzlich bewegen wir uns ja dann in guten Fußstapfen, wenn man so möchte.
Auf jeden Fall, man will sich jetzt auch nicht zu groß machen, man ist dann schon auch kein Beethoven, weil man eine Passion macht, aber nichtsdestotrotz ist der Ansatz schon mal einer, der offensichtlich legitimiert ist durch die Geschichte. Also man darf das schon so machen. Man sollte, glaube ich, auch gar nicht in so ganz große Rechtfertigungsdiskussionen da hineingehen, sondern es einfach tun. Und dann kann ja jeder, wie in jedem Zusammenhang, für sich selbst entscheiden, ob das angemessen ist. Und wer es nicht angemessen ist, der kommt einfach gar nicht. Das ist ja vollkommen okay.
Ja, genau. Und die Frage ist, und das war ja nun auch eine Einstiegsfrage, warum tun wir das eigentlich? Das werde ich, ich weiß nicht, ist das bei dir auch so, dass sich das die Leute immer fragen, warum?
Nee, gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber kann man sich natürlich schon fragen, warum man es tut. Und es gibt einen sehr praktischen Grund, finde ich, dass wenn man Popularmusik in der Kirche macht, man anders als klassische Kolleginnen nicht so stark auf bestehende Kompositionen zurückgreifen kann. Also es gibt einfach gar nicht so viel Großes, Oratorisches, was man in der Passionszeit einfach aufführen könnte. Insofern ist man fast ein bisschen darauf zurückgeworfen, selbst etwas zu basteln, weil man nicht aus dem reichen Fundus der Musikgeschichte einfach aus x sehr, sehr guten Kompositionen heraus wählen kann.
Und das war ein Stück weit auch ein bisschen die Problematik. Also wie läuft das denn bei den Klassik-Kollegen ab? Im Grunde genommen ist es ein bestehendes Orchester. Wird das eingekauft dafür? Ja, ne? Ich glaube schon.
Das wird man in den meisten Fällen einkaufen. Das heißt, man hat allerdings das große Glück, ein sehr, sehr gutes kirchengemeindliches Orchester zu haben. Aber so gut, ja, dass man das Brahms-Requiem aufführt, wird man wohl meistens nicht besetzt sein.
Die Noten sind bekannt, die kauft man.
Die kauft man, genau.
Oder die Chorleute.
Die sind auskomponiert.
Teilweise auch selbst. Ne? Also ja, ich habe das ja, in, auf immer. Sylt schon gesehen, dass die das dann selbstständig angeschafft und...
Genau, dann kauft sich der Chor den Klavierauszug und hat das Material da und singt diese Bestandskomposition, wie ein großer Teil unseres Konzertlebens in der klassischen Musik insgesamt ist und was ja auch vollkommen angemessen und sehr gut ist, weil es sehr bedeutende Kompositionen sind, die man immer wieder aufführen sollte und mit sehr großem Gewinn für sich hören kann, auch als moderner Hörer. Aber es gibt eben natürlich noch eine andere Komponente von Musik.
Ja, und natürlich ist es, also das war auch eine Herausforderung innerhalb dieses Projektes. Wir konnten halt auf nichts Bestehendes zurückgreifen. Es war ja im Grunde genommen, wenn man so will, alles Neuland. Und es war auch nicht erprobt. Also das, was wir als Leserbrief eingangs gehört haben, hätte ja auch die Standardmeinung sein können. War sie dann letzten Endes nicht. Es war wirklich ein Projekt, das sehr, sehr gut angenommen wurde und wirklich auch sehr viel positives Feedback nach sich zog. Aber da war ich manchmal in diesem Projekt schon, Neid ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber da habe ich die klassischen Kollegen durchaus beneidet, dass sie auf so einen Bestand schon zurückgreifen konnten und diese Unsicherheit dann in dem Augenblick auch nicht ertragen mussten.
Genau, das ist natürlich ein großer Luxus, ne? Weil man diesen großen Fundus von Musikgeschichte mit sich herumträgt und aus dem Vollen vollkommen schöpfen kann, das ist schon eine schöne Situation. Weil, das muss man ja schon auch sagen, in der kirchmusikalischen Tätigkeit sowas wie die Leitung eines Oratoriums aus guten Gründen schon ein wichtiger Teil der Arbeit ist. Er bringt sehr viele Leute zusammen, er ist ein wichtiges Projekt über mehrere Monate für die Chorsängerinnen und Chorsänger. Es ist eine intensive Arbeit mit einem Text, es bringt eine Gruppe zusammen und im Prinzip kann ich mir tatsächlich auch eine hauptamtliche kirchenmusikalische Stelle ohne so etwas wie, ja nennen wir es mal oratorische Arbeit in Chören, kaum vorstellen. Und insofern möchte man das als Pop-Kantor natürlich auch ganz gerne mal machen. Und man möchte es vielleicht auch mit den eigenen Gemeindevoraussetzungen machen und nicht unbedingt im Kontext dieser großen tourenden Produktion, wo man sich dann als Chor hineinbegibt und mit 2000 anderen Sängern etwas macht, was auch seine Berechtigung hat und wem es Spaß macht, der soll es machen. Aber das kann ja nicht das alleinige Modell sein, wo große oratorische Popularmusik in der Kirche stattfindet.
Weil du halt, wie du es ja auch schon beschreibst, ne, das ist auch eine Sache, die mir beim letzten Mal aufgefallen ist, es bringt halt wirklich Leute zusammen und das hat einfach den Vorteil, dass man an so einem Projekt selbst wächst, aber auch die Gruppe und die Menschen, die halt mitwirken. Also das war schon wirklich ein echter Segen. So habe ich es zumindest empfunden.
Und zumal es ja auch kein Bestandschor war, den wir hatten, ne? Ja. Sondern wir hatten ja auch da das als Projekt dahin aufgerufen, so dass also sozusagen Leute sich auf Zeit, was ja ohnehin vielleicht ein Trend der Chorarbeit der Zukunft ist oder jetzt auch der Gegenwart schon ist, dass Menschen sich auf Zeit verpflichten, in Anführungszeichen, an einem Projekt mitzuwirken und das mitzugestalten und für den Zeitraum ein Jahr oder dreiviertel Jahr zu ihrem Hobby machen.
Ich habe das mit den Projektchören immer etwas kritisch gesehen, weil ich die Meinung vertreten habe, dass die Vorarbeit, also die gesangliche Ausbildung und eben auch das Interesse für die Chorarbeit andere übernommen haben und ich von dieser Vorarbeit dann bei so einem Projektchor einfach nur partizipiere und quasi damit meine vorarbeitenden Kollegen ein Stück weit auch ausnutze. Das hat sich aber nicht ganz bewahrheitet, weil tatsächlich dann auch der Chor in meiner Kirchengemeinde dadurch einfach enorm gewachsen ist und sich sogar Leute dann für Chorarbeit begeistert haben, die sonst keinen Bezugspunkt dafür gefunden hätten.
Ja, ich glaube, gerade bei solchen popmusikalischen Projekten ist das auch nochmal ein anderer Ansatz, den man fahren kann, wo Kontinuität von Chorarbeit und Feilen am perfekten A cappella-Klang nicht so relevant ist, weil, das muss man ja ehrlicherweise dann auch sagen, die Anforderungen an den einzelnen Chorsänger bei uns niedriger sind, als wenn man die Matthäus-Passion singen muss. Also man muss, es ist deutlich niedrigschwelliger, was die eigene Chorerfahrung angeht. Ich würde schon sagen, dass bei unserem Projekt Menschen mitsingen könnten, die noch nie in irgendeinem Chor gesungen haben. Das ist bei manchem klassischen Oratorium vielleicht ein etwas zu steiler Einstieg. Ich will sagen, es ist auch eine gute Möglichkeit, überhaupt mal mit Chormusik in Kontakt zu kommen und sich einzugeben.
Definitiv. Und das ist wirklich auch eine Chance. Wir hatten ja eigentlich so vom Altersdurchschnitt alles dabei. Also Jugendliche bis
ins Seniorinnenalter, ja. Genau. Haben wir alle ganz gut abgedeckt. So wie gute kirchmusikalische Arbeit sein sollte und an vielen Orten ja auch ist, dass man wirklich so intergenerationell tätig sein kann und so ein Projekt auf verschiedene Säulen dann auch stellen kann.
Ja, genau. Also gelingt nicht immer, aber in dem Fall war das wirklich erstaunlich gut. Und auch das ist für mich ein Grund zu sagen, wir machen das jetzt nochmal. Zum Thema, wie kann man eigentlich, warum macht ihr das? Ich finde, das ist schon nicht ganz unwesentlicher Grund. Und irgendwie geht es ja auch nicht nur um die Musik, sondern auch um die Story dahinter, die Passionsgeschichte. Kein ganz leichtgängiges oder leichtfüßiges Thema. Und da wollte ich dich schon ganz lange fragen, was verbindest du denn mit der Passionsgeschichte?
Das ist eine große Frage, ja, natürlich super. Irgendwie so, weil man, also grundsätzlich verbinde ich erstmal mit der Passionsgeschichte die großen kirchenmusikalischen Werke, in denen ich selbst als Chorsänger auch mitgesungen habe und ich höre, wenn ich Passionen denke, dann denke ich oft tatsächlich zuerst an Bach, was jetzt ein bisschen klischeebehaftet ist, so ist es aber irgendwie normal. Und wenn ich dann im Gottesdienst sitze und diese Passionsgeschichten höre, dann habe ich oft vor meinem inneren Ohr dann eben auch, wie das dann chorisch oder musikalisch bei Bach umgesetzt ist, weil das dann so wahnsinnig prägende Sachen sind. Und die haben mich dann eben schon als Jugendlicher, sind mir die dann schon begegnet, weil ich ja so eine klassische kirchenmusikalische Sozialisation habe, also Kantorei heranwachsen gewissermaßen. Und immer verbindet man aber dann ja auch diese Texte, wenn sie dann in Musik gesetzt sind, soll das ja ein Mittel sein, um das nochmal dichter an sich als Mensch heranzuführen. So. Und das ist der große Unterschied für mich persönlich, wenn ich das gesungen höre oder wenn ich es in Musik höre, im Gegensatz, wenn ich es nur so in der Bibel als Text höre. Also nochmal eine stärkere Emotionalisierung dieses Textes zeigt mir aber auch, dass es nochmal mehr mit mir als Mensch zu tun hat, was da eigentlich so drin vorkommt. Diese großen Grundfragen, die da drin sind. Wie verhält man sich in Ausnahmesituationen? Wie treu kann man an einem Gedanken oder an einem Menschen festhalten? Wie schnell würde man selbst in dieser Situation versagen? Denn man braucht ja nicht so eitel zu sein, zu glauben, dass man selbst jetzt bis zuletzt mitgekämpft hätte. Das, glaube ich, hätten die meisten von uns nicht. Insofern berührt es einen ja auch mit den Dingen, mit dem eigenen Scheitern, das man in der Situation auch an den Tag gelegt hätte. Und dann, aber das dann sehr, sehr theologisch dann schon, aber dann ja auch mit dem Gefühl, dass einem das dann aber auch verziehen wird, das eigene Scheitern. Das ist ja das Große in dieser Passionsgeschichte im Grunde, dass das, ich weiß immer nicht ganz genau, was das bedeutet. Jesus ist für uns alle gestorben. Das kann ich nicht ganz einordnen für mich, was das für mich ganz genau heißt. Aber zumindest heißt es für mich, dass mein Scheitern anerkannt wird und ich trotzdem noch dazugehöre und weiter vertrauen kann. Das finde ich eine große Aussage dieses Textes.
Ja, das ist mir auch begegnet. Auch bei dem Projekt das letzte Mal. Ich habe dann ja den Jesus oder die Rolle des Jesus da übernommen.
Judas. Judas.
Ach, Entschuldigung, Judas. Ja, natürlich völlig abgelenkt. Das Judas übernommen. Und meine Frau, die hat mir das übrigens untersagt, dieses Mal wieder zu machen.
Hat es was mit dir gemacht?
Oder ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich jetzt in meinem Menschenbild nicht unbedingt, aber ja, man setzt sich mit der Rolle des Judas dann ja auch irgendwie auseinander. Und während ich eigentlich relativ steil eingestiegen bin und den Judas für seine Tat, ja wie alle, wie viele vielleicht, relativ schnell verurteilt habe, habe ich dann irgendwann im Verlauf dieses Probenprozesses mich damit auseinandergesetzt und habe das dann doch hinterfragt. Ne? Hätte mir das auch passieren können? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es nicht
mal beantworten. Weiß keiner, glaube ich, so. Also grundsätzlich ist Judas ja vermutlich auch, so sehe ich ihn zumindest, auch natürlich ein verzweifelter Mensch. Der hat ja, ich glaube, ist kein böser Mensch, sondern der ist verzweifelt, enttäuscht, desillusioniert.
Ja,
genau. Möchte aufrütteln, keine Ahnung, wie auch immer. Ist komplex jedenfalls. Jedenfalls ist er nicht so eindeutig, der miese kleine Typ, der für 30 Silberlinge irgendwie seinen besten Freund verrät.
Und genau das haben aber die Leute ja, wenn sie über Judas nachdenken, immer als erstes irgendwie vor ihrem inneren Auge. Und das war irgendwie ein ganz cooler Entwicklungsprozess. Und ich glaube, da war ich nicht alleine. Ich glaube, es gab ganz viele, die sich plötzlich mit diesen Personen aus der biblischen Passionserzählung dann auseinandergesetzt haben und entdeckt haben, dass das wirklich komplexer ist als nur das, was man so erstmal oberflächlich vor seinem inneren Auge sieht.
Und alle ja eigentlich, ne? Alle Figuren. Ne? Natürlich ja. Auch Pilatus ist ja auch irgendwie eine unklare Person irgendwie. Was ist mit dem? Ist der
ja, wobei
desinteressiert? ist der Opportunist?
Ja, das stimmt.
Warum will er Jesus da vielleicht doch noch, will er ihn doch raushauen oder sagt er, ist mir irgendwie auch egal, lasst mich damit jetzt in Ruhe, keiner kann es wissen. Oder Petrus oder
genau.
Oder eben auch alle anderen Jünger, was geht in denen vor eigentlich in dieser Situation?
Wobei ich überlegt habe, ob wir Pilatus nicht sehr humanistisch dargestellt haben in der letzten Passionserzählung 2024.
Ja, also ich glaube, das mag sein, ich glaube, vielleicht müsste man also wenn es ein wirkliches Ekelpaket in der Person gibt, dann ist es, glaube ich, eher Pilatus und nicht unbedingt Judas. Also oder Pilatus ist mir eindeutig negativer, würde ich sagen, als Judas. Der war ja auch immerhin der Besatzer da irgendwie, ein Gewaltherrscher ja im Grunde.
Ja, ja, genau.
Aber das ist eben das Spannende, kann man schauen. Und da finde ich, ist es ganz interessant, das zu deuten. Das passiert ja im kirchlichen Kontext ansonsten im Modus der Predigt im Normalfall, diese Person zu erläutern oder zu erzählen. Und in so einem Projekt, wie wir es haben, geschieht es ja im Wesentlichen auf der einen Seite vielleicht dadurch, wie man die Person auf der Bühne sich bewegen lässt, aber noch viel prägender ja dadurch, welche Songs die eigentlich singen.
Ja, das stimmt. Also das ist aber zum Teil, also finde ich, eine Schwierigkeit. Also wir legen ja den Protagonisten und in dem Fall den Jüngern und allen anderen ja auch etwas in den Mund, wo ich manchmal nicht so genau weiß, ob das nun, ich kann mir das ja nur so anhand der Erzählung und der Bibel und des Textes zusammenreimen, aber das ist natürlich auch schon ein bisschen her, seit das passiert ist und heute wird man es nicht mehr ganz eindeutig auseinanderklabüstern können. Ich frage mich immer, ob Bach vor denselben Problemen stand.
Ich vermute schon, weil man ja sagen muss, es geht um eine Deutung, die man da reinbringt. Es geht ja nicht um die Rekonstruktion der Situation, wie sie gewesen ist, denn offensichtlich sind ja schon die vier Evangeliumsberichte unterschiedlich zueinander und auch das ja schon Deutungen des Geschehens sind. Sonst könnten ja nicht zum Teil sich widersprechende oder nicht eindeutig zusammenpassende Dinge dort aufgeschrieben sein. Also es von Anfang an ist ja das Erzählen der Passionsgeschichte mit Interpretation verknüpft gewesen. Und da, denke ich, stehen wir irgendwie einfach in einer Traditionslinie. Will ich uns jetzt nicht mit Matthäus oder Markus vergleichen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja der Versuch, die Geschichte handhabbar zu machen für unsere Gemütslage, unser Verständnis in der Gegenwart. Das, denke ich, ist die Aufgabe. Und Dabei ist ja nicht unser Anspruch zu sagen, das ist die ultimative Passionsdeutung.
Nee, da,
das ist halt eine.
Kann ich mitgehen, ja.
Und dieses Jahr oder nächstes Jahr vielmehr wird sie ein Ticken anders sein, als sie 2024 war. Und
ja,
wenn jemand anders es macht, wird sie nochmal wieder anders sein. Und das fällt auch die Größe der Geschichte, dass das alles da drin steckt.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig wird aber dann auch deutlich, es bringt auch eine Verantwortung mit sich, die man dann, also das muss man sich auch bewusst sein. Also und da unterscheiden wir Kirchenmusiker uns vielleicht dann doch auch ein Stück weit von dem reinen Geschehen auf der Bühne. Also das habe ich mir vorhin schon gedacht, ne? Also ich habe ja so plakativ gesagt, wir sind die, die hinter der Orgel sitzen, aber wenn man jetzt mal so das Ganze beleuchtet, auch gerade bei so einem Oratorienprojekt und so, ist es halt doch nochmal eine Idee mehr oder anders vielleicht. Anders ist vielleicht das bessere Wort.
Es zeigt halt sehr stark, dass Kirchenmusik eben ein Beruf ist, der im Verkündigungsdienst steht. Das ist ja oftmals, wirkt das ja wie so eine Phrase, aber ist es halt nicht. Es ist genau das. Wenn wir im Chor über ein Dreivierteljahr 120 Menschen haben, die sich dadurch ja sehr intensiv mit dieser Passionsgeschichte auseinandersetzen, dann haben wir denen etwas über diese Geschichte verkündet, klingt jetzt auch sehr groß, aber sagen wir mal, wir haben uns mit denen auseinandergesetzt und mit den Leuten, die ins Konzert kommen, die setzen sich auch damit auseinander. Nicht über ein Dreivierteljahr, aber dann eben für diesen Moment des Konzertbesuchs.
Genau, ich habe auch das mit der Verkündigung erst richtig verstanden nach dem Projekt. Also als ich mit dem Studiengang angefangen habe, dachte ich immer, was haben die nur alle mit ihrer Verkündigung und warum ist das so ein wichtiger Themenpunkt? Erst nach dem Passionsprojekt 2024 wurde mir das eigentlich so richtig klar, weil ich mich dann halt auch damit beschäftigt habe und das hinterfragt habe. Und das ist im Grunde genommen genauso, wie du das halt auch schilderst. Und vielleicht auch für die ganz interessant, die sich mit dem kirchenmusikalischen Kontext noch nicht so auseinandergesetzt haben und beschreibt auch wirklich in weiten Teilen unser Berufsbild genau so.
Genau, das ist nicht so holzhammerig natürlich, dass man ständig so, ich würde sagen sogar, dass es auch missionarisches Projekt ist, ohne dass man jetzt permanent Leute irgendwie überzeugen will von dem, was man glaubt. Aber wenn man eine tragfähige Deutung eines Textes anbietet, dann ist das zumindest ja eine Möglichkeit, dass Menschen sich mit den Aussagen auseinandersetzen und dann am Ende vielleicht auch denken, Mensch, macht mehr Sinn, sich nochmal drüber Gedanken zu machen, ich lese das selbst nochmal in der Bibel nach, ich frage nochmal. Oder ich nehme es meinetwegen auch nur, also die Geschichte, glaube ich, ist auch stark, wenn man sie losgelöst von Gläubigkeit liest, weil diese menschlichen Grundkonstanten, die da drin sind, Verrat und Trauer und Treue und so, auch einem nichtgläubigen Menschen etwas sagen können und mitgeben können.
Ja.
Und als gläubiger Mensch ist dann eben noch eine theologische oder eine spirituelle Ebene dabei. Aber wenn man die von der Geschichte abzieht, bleibt die Geschichte immer noch groß.
Ja, definitiv. Also das macht auch den Reiz aus, finde ich, an der ganzen Passionsgeschichte. Und keine Sorge, ihr werdet am Ausgang nicht alle dann zwangsgetauft. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Inhalt der Passionsgeschichte auseinanderzusetzen, eben auf diesen ganzen vielschichtigen Ebenen. Und bietet ja dann auch wirklich die Gelegenheit. Eine Sache, die mir auch im Chor selber dann schon begegnet ist, wo Leute gesagt haben, ja, habe ich irgendwie so noch nicht gesehen, jetzt habe ich das mal nachgelesen. Das ist ganz gut. Eigentlich wäre es vielleicht wirklich ganz cool, wenn es die Möglichkeit gäbe, da nochmal Begleitveranstaltungen oder sowas anzubieten. Keine Ahnung, kommt mir jetzt spontan der Gedanke, wird wahrscheinlich zu schwierig sein, aber wenn das da draußen jemand hört, vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit.
Wenn es Bedarf gibt, also natürlich kann man da immer irgendwie was zu machen. Es gibt ja für klassische Kompositionen oftmals tatsächlich auch so Einführungsveranstaltungen, wo man dann nochmal viel über die Stücke erzählen kann. Auch das ist natürlich irgendwie eine spannende Sache. Also wichtig ist es, glaube ich, dass man die Texte ernst nimmt und deswegen, dass das wirklich, also mich ärgert dieser Leserbrief im eigentlichen Sinne nicht, mich ärgert tatsächlich nur, dass da irgendwie ein Klamaukwort bei rauskommt, weil das ist wirklich bei der inhaltlichen Auseinandersetzung und der Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, ein unangemessener Vorwurf. Man muss es nicht mögen. Man kann auch von mir aus sogar der Meinung sein, dass Popmusik nichts in der Kirche zu tun hat. Klammer auf, halte ich für den falschen Ansatz. Aber wenn man es so denken will, soll man es so denken. Aber anderen Leuten Klamauk zu unterstellen, das finde ich eine unangemessene Art und Weise.
Genau, und nachdem wir 2024 das Projekt erfolgreich abgeschlossen haben, sind wir jetzt in den Startlöchern für 2026, die Passion. Und so wie du schon gesagt hast, uns erwarten dann neue Sichtweisen, andere Sichtweisen, Facetten. Und ich freue mich total drauf.
Freue mich auch drauf. Wir stehen jetzt ja, wir sind jetzt ja hier im Moment dieser Aufnahme im März, so Mitte März. In gut 2 Monaten haben wir eine Auftaktveranstaltung und danach geht es dann relativ bald mit den Proben los.
Ja. Und dann wird es konkret.
Dann sind erstmal die Sommerferien, da wird nicht geprobt und dann ist nur noch ein halbes Jahr.
Genau, also ein Jahr. Es ist jetzt noch ein Jahr und ich weiß jetzt schon, dass dieses Jahr verdammt schnell rum sein wird. Aber, also, ich habe richtig Bock und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.
Da freue ich mich auch. Das wird wieder gut werden, glaube ich. Bin ich fast sicher. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau.
Auf verschiedenen Kanälen.
Und wenn ihr mehr erfahren wollt über die Passion, dann guckt doch einfach mal auf der Webseite unter www.die-passion-2026.de. Oder vielleicht sehen wir uns bei der Chorprobe in Itzehoe. Wann startest du mit deinem Chor hier?
Es ist der erste Freitag im Juli. Datum wird man nachschlagen müssen.
Genau, müsst ihr sonst auf der Seite einfach mal gucken.
19.30 Uhr. Vorher anmelden wäre gut. Anmeldeoptionen sind auf der Website.
Genau.
Und da findet ihr ja alle weiteren Informationen, die man brauchen kann.
Und vielleicht habt ihr so nicht nur die Chance, die Passionsgeschichte aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen, sondern vielleicht habt ihr so auch die Möglichkeit, mal in den Chor reinzuschnuppern, gemeinsam zu singen, neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, das können wir alle gut gebrauchen. Und insofern sage ich an der Stelle, Stefan, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir auch.
Für diese tolle Podcast-Folge und die Einblicke in die Kirchenmusik. Und wir sehen und hören uns.